Ja, Leben auf der Langstrecke. Karin hat ja schon ein bisschen Ideen gesammelt, wo es hingehen könnte. Es geht ja erstmal um den Glauben und nicht um die Langstrecke. Und ich habe mir gedacht, ja, Glaube ist eben so ein Vertrauen. Und Vertrauen ist was, was ja immer wieder herausfordernd ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Vers aus Hebräer 11, Vers 1 kennt. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Im Vertrauen sieht man also was, was da ist, aber nicht ganz so deutlich, was nicht wirklich klar erkennbar ist. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn man auf was vertraut, dann ist man sich sicher und kann so einen Schritt draufstellen. Ich habe gedacht, ich versuche es mal plastisch zu machen. Vielleicht falle ich auch gleich wieder runter. Es ist ja immer so ein Schritt, ein Wagnis, also je nachdem, wie dick das Brett ist, ob man drauftreten will oder nicht. Thomas ist schon nicht überzeugt, heute früh ging schon eins kaputt, kann ich euch auch sagen. Entweder weil mein Futter zu gut ist oder das Brett zu dünn. Oder beides, ja. Also dann ist ja immer so ein Wagnis und Glaube ist ja auch so ein Wagnis und man kann sagen, okay, ich probiere es mal. Und dann kann man sagen, ja, Dreck ja. Oder eben, man weiß, ich will da drauf stehen können, es soll länger halten. Und dann darf ich nicht immer nur so kurze Tests machen, wo ich vielleicht auch nicht mal ganz das Gewicht draufbringe, sondern wo ich lieber so ein bisschen vorsichtig bin. Dann muss ich mich irgendwo ganz draufstellen und dann ist es und bleibt es ein Wagnis. Und dann ist ja im Leben nicht immer alles so beschaulich und ruhig wie jetzt, sondern dann fängt es ja manchmal an und es wippelt so ein bisschen, wuppelt und dann kann man das Hüpfen anfangen und dann kommen wir langsam an die Frage, trägt jetzt mein Glaube noch? Trägt diese Beziehung zu Jesus mich weiterhin? Und da ist das Spannende, wie ihr das beantwortet. Ich hüpfe jetzt mal lieber nicht, heute früh habe ich mir schon den Fuß verdreht. Genau, also das ist wirklich die spannende Frage beim Glauben. Es ist so ein bisschen wie die Eisschicht am Weiher. Man kann vermuten, dass sie trägt. Man weiß es vielleicht sogar, weil andere gesagt haben, ich habe reingebohrt, es hat gehalten. Aber wenn ich selber draufstehe, ist es spannend. Und da sind wir im Glauben auch. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht bist du besser wie ich, aber bei mir schwankt das auch mal. Manche Tage stehe ich da und denke mir, heute kann ich wirklich hüpfen. Also ich muss heute erstmal stehen lernen. Aber heute könnte ich wirklich so richtig hüpfen und das hält. Und manchmal stehe ich da, ja, so wie gerade und denke mir, ich hält es wirklich und ich bewege mich lieber nicht, weil ich mir nicht ganz so sicher bin, ob mein Glaube trägt. Das Krasse ist aber, ich rede von meinem Glauben. Das, was mich trägt, ist immer gleich geblieben. Ist euch vielleicht aufgefallen. Das ist nicht dünner und nicht dicker geworden. Und ich glaube, das dürfen wir uns auch bei Gott merken. Gott verändert sich nicht. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, trägt jetzt wirklich? Oder dann das Gefühl habe, klar, der trägt mich. Ich würde es gar nicht schaffen, wieder da zu landen, ja. Davon abgesehen. Also der Glaube, das, worauf wir vertrauen, bleibt eigentlich gleich. Mein Kopf ist es oft, der den Unterschied macht. Und ich glaube, das sind wir auch bei der Langstrecke, wo Karin schon angedeutet hat. Wir haben ja auch gedacht, was ist eine Langstrecke? An was denkt ihr bei dem? Ich habe mir gedacht, die A7, die längste Autobahn Deutschlands, ist aber gegen Le Mans immer noch recht kurz. Also die hat nur so 1000 Kilometer. Gut 1000, wenn man sie von Füssen bis, was ist da oben? Flensburg, danke. Bei Kiel hat nicht ganz gereicht, da war ich mir auch sicher. Ich kenne mich eher im Süden aus, ihr merkt schon. Also was ist Langstrecke? Wo fängt das für mich an? Klar ist, es geht eben nicht um diesen einen kurzen Moment, sondern um eine längere Zeit. Und es braucht wahrscheinlich auch Zeit und viel Zeit und vielleicht auch noch mehr Zeit. Und im Joggen oder irgendwas bereite ich mich ja auch ganz anders vor. Also auch wir Christen, wir leben ja in einer ganz spannenden Zeit. Ado Greve hat es letzte Woche anklingen lassen. Kommt Jesus bald wieder, würde ich mal umformulieren. Die Zeichen mehren sich. Es könnte passieren, ja. Jesus hat uns da ein paar Hinweise gegeben. Die Offenbarung hat uns ein paar Hinweise gegeben. Und trotzdem ist es so eine Frage, wann kommt er wirklich wieder? Ich tue mich da echt schwer, das zu beurteilen. Was haben die Leute im 30-jährigen Krieg gedacht? Da haben sie bestimmt auch gedacht, die Zeichen sind so dicht. Jesus muss morgen wiederkommen, während der spanischen Grippe, in den beiden großen Weltkriegen oder an anderen Stellen. Ich muss sagen, mein Blick ist sehr begrenzt. Ich tue mich schwer zu sagen, er kommt sicher morgen wieder. Und trotzdem leben wir als Christen in dieser Spannung. Er könnte morgen wiederkommen. Was heißt das für mein Leben jetzt? Und vielleicht ist es doch so wie Luther, der auf der einen Seite sagt, klar kann Jesus wiederkommen, auf der anderen, ich pflanze jetzt noch einen Apfelbaum. Wie bescheuert ist das, wenn Jesus morgen wiederkommt, kann ich ihn sparen. Aber wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Und darum heißt es, glaube ich, immer vorbereitet zu sein, aber nicht nur vorbereitet für den Moment, sondern eben für die Langstrecke, für den Weg, der vielleicht auf dieser Welt doch noch länger dauert, wie ich mir wünsche oder wie ich hoffe. Und trotzdem die Erwartung dazu haben, es kann auch heute noch soweit sein, dass das, was wir kennen, ganz anders ist und wir in der Herrlichkeit bei Jesus sind. Ein gigantisches Spannungsfeld und dann stehe ich da mit meinem Glaubensbrett und muss mir überlegen, was packe ich in den Rucksack ein, wenn ich unterwegs bin. Und dann sind wir bei der Frage, packe ich eben nur für morgen? Also wenn ich irgendwo übernachte und weiß, ich bin eine Nacht da, dann packe ich ganz anders, wie wenn ich weiß, ich bin 14 Tage oder ein halbes Jahr da. Und ich schätze, euch geht es auch so. Wenn ihr euer Haus vorbereitet, wenn jemand für eine Nacht kommt, dann bereitet ihr wahrscheinlich anders Dinge vor, wenn ihr wisst, der bleibt ein Jahr. Also es macht einen Unterschied mit uns, wie wir drüber denken. Und ich finde es als Christen echt herausfordernd, auf der einen Seite sehr kurz zu denken und zu sagen, heute ist die Zeit, wer weiß, was morgen ist. Und auf der anderen Seite zu sagen, ja, vielleicht gibt es aber auch noch viele Morgen. Und ich bin immer noch vorbereitet. Ich habe nicht nur Kraft für den einen Tag und ich habe nur Vertrauen in den einen Tag, sondern es hält und trägt mich auch noch, vielleicht wenn ich ganz normal auf dieser Welt bin und sterbe. Und viele hoffentlich erst mit 90, bei manchen, ich weiß, ist das gar nicht mehr weit hin. Bei mir ist das immer noch so, dass ich mir denke, weit weg. Ich werde dieses Jahr erst mal 40. Von daher. Genau, also das ist die spannende Frage und in dem Spagat leben wir heute und du hast schon anklingen lassen, dazu ist mir ein Text aus Johannes 15 vor die Füße gelegt worden. Warum? Weil ich ihn mal nicht ausgesucht habe, sondern der HGV hat ja diese Predigtreihe geplant und diese Predigt gehört dazu. Die ist mittendrin und von daher wurde mir dieser Text vor die Füße gelegt und ich habe mir im ersten Moment auch gedacht, was hat das jetzt mit Langstrecke zu tun? Kann ich dir zustimmen? Und im zweiten Blick habe ich mir gedacht, hey, da steckt so ein cooles Geheimnis drin in diesem Text oder ein Prinzip, eines der genialsten Dinge. Und ich glaube, wenn wir die behalten, dann ist Langstrecke gar kein Problem, weil es nicht an mir liegt, sondern an dem, was trägt. Und jetzt wünsche ich mir, dass weder du abschaltest, wirklich, noch ihr innerlich, weil den Text kennen die meisten wahrscheinlich schon. Wenn du ihn noch nie gehört hast, Glückwunsch, ist ein guter Text. Es ist ein Gleichnis. Ein besonderes auch noch dazu, ein Gleichnis ist ja ein bildlicher Vergleich aus der Lebenswelt, also zumindest aus der damaligen Lebenswelt, weil wer ist Weinbauer? Ja, okay, sehr begrenzt, dachte ich mir schon. Weintrinker gibt es mehr, gell? Ich frage ich jetzt nicht. Wein trinken können wir, aber Wein anbauen ist doch nochmal ein bisschen was anderes. Genau, also es ist eines der Ich-Bin-Worte, ich sage gleich noch was dazu. Ich lese erstmal den Text vor, es sind nur 8 Verse, den lese ich einmal komplett und dann schauen wir uns ihn in Ruhe an. Ich bin der wahre Weinstock, also Jesus sagt das, nicht ich, ja. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie gesagt, keine Ahnung, wie es euch geht, aber für mich erstmal ein sehr bekanntes Bild. Das habe ich im Kindergottesdienst schon gehört, oft genug, und ich weiß nicht, wie viele Predigten ich darüber gehört habe. Aber es steckt eben diese tiefe Wahrheit drinnen. Leben auf der Langstrecke. Und die Worte waren Jesus sehr wichtig, weil wer sich in Johannes Evangelium, da steht das, ein bisschen besser auskennt, weiß, Kapitel 13 bis Kapitel 17 passen perfekt in diese Vorosterzeit. Weil das sind aus Johannes seiner Sicht die Ereignisse, die so kurz vor Ostern passiert sind. Kapitel 18 fängt dann die Leidensgeschichte an. Und da gibt Jesus seinen Jüngern nochmal wichtige Dinge mit. Gibt ihnen Worte weiter, die ihn bewegen, die ihm wichtig sind. Und in dem Fall ist es dieses Gleichnis. Es fängt an mit, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weinbauer. Weinstock, Weingärtner ist das Bild. Damals aus dem Alltag gegriffen. Und ja, wir haben hier noch einige sitzen, die entweder Bauern sind und waren. Oder wir haben viele Leute, die gärtnern. Und ich glaube, da kann man das schon so ein bisschen nachvollziehen und sagen, klar, da muss man sich drum kümmern. Und es braucht einen, also ein Baum kann irgendwie wachsen oder man kann sich drum kümmern. Eine Blume kann irgendwie wachsen, Gott kriegt das mit der Blume ganz gut hin. Oder man kann sich drum kümmern und dann kann das Ganze meistens noch ein bisschen hübscher, geordneter, schöner und ähnliches aussehen. Und im Weinbau, Obstbau und Ähnlichem ist es genauso, wenn ich mich um mein Zeug kümmere, dafür sorge, dass der Boden passt. Dass es eben nicht nur wächst, wie es will, sondern so ein bisschen geordnet, dann ist meistens die Frucht viel besser. So viel weiß sogar ich, obwohl das nicht unbedingt mein Metier ist. Also das ist das Bild, was hier mitschwingt. Und ich glaube, wir können es alle so ein klein wenig nachvollziehen. Mancher vielleicht auch nur mit seiner Topfpflanze. Ich sage immer, Grünlinien haben es bei mir gut. Bei allem anderen bin ich vorsichtig. Weil Grünlinien, die muss man nur gießen. Also ab und zu. Genau, das reicht dann gerade so für mich. Also Jesus benutzt dieses Bild und spannend sind in diesem Satz die kleinen Worte. Und da kommt eben als erstes dieses Ich bin. Als Deutsche denkt man es nicht so, naja, ein bisschen komisch formuliert. Wenn man in den Urtext schaut, dann sieht man schon mal richtig betont formuliert. Weil in der griechischen Grammatik, wer Latein hat, ist sehr ähnlich. Da muss ich das Ich gar nicht hinschreiben, es hängt am Verb schon dran. Also so viel mehr mute ich euch hinzu. Wenn man es also extra dazu schreibt, so wie Jesus an der Stelle, dann will man sagen, hey, ich meine das wirklich. Ich bin's und nicht nur irgendjemand. Noch dazu ist es eine coole Anspielung aufs Alte Testament. Gott hat sich ja auch vorgestellt, ich bin der Ich Bin. Also merkt ihr, da schwingt schon ganz schön viel mit in diesem Ich Bin und Jesus sagt, hey, ich bin es, ich bin dieser Weinstock. Ja? Und mein Vater ist der, der sich um alles kümmert. Gott, der die Welt gemacht hat, der für alles sorgt, was sein muss, der Regen und Saat und Ernte und gute Zeiten und alles nicht mehr aufhören lassen will, bis Jesus wiederkommt. Der kümmert sich, der versorgt, der gibt genau das, was nötig ist für diesen Weinstock erstmal. Das nächste kleine Wort ist, der wahre Weinstock, nicht irgendein Weinstock. Und das ist auch spannend, das festzuhalten, weil man könnte ja auch sagen, ja, Jesus ist halt auch ein Weinstock. Aber er hat dieses Selbstverständnis, und ja nicht nur an der Stelle, sondern auch an einigen anderen, ich bin der wahre Weinstock, ich bin der Weg, ich bin, 7-mal kommt es in Johannes vor, wo er das ganz knallhart auf sich runterbricht und sagt, ich bin dein Versorger. Ich bin der, der gibt, was du brauchst. Ich bin, lest selber nach, ich bin das Licht. Also und in dem Fall auch der wahre Weinstock, nicht irgendeiner und nicht einer. Und dann spricht er ganz klar von mein Vater. Auch nicht irgendein Vater, sondern mein Vater. Auch ein Bild, was in der Bibel sehr oft auftaucht. Es ist mein Vater, der mich versorgt, der mir gibt, was ich brauche. Ein schönes Bild, das sich da schon allein in diesem ersten Vers sammelt und was zustande kommt. Und dann geht es weiter und es kommt eine dritte Komponente ins Spiel, Vers 2. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab, Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht bringt. Wie gesagt, dritte Komponente kommt dazu, so eine Rebe. Das Stückchen, das rauswächst. Also ich habe heute früh noch kurz überlegt, ob ich einfach beim Nachbarn eine klaue. Wir haben leider keinen Weinstock, aber ich habe es dann lieber gelassen. Ich will es mir mit meinem netten Nachbarn nicht verscheißen. Ja? Entschuldigung für das Wort. Verderben. Das andere bitte rausschneiden. Genau. Also, aber ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen, der Weinstock, der Stamm, der wirklich immer wieder bleibt und dann die Reben, die weggehen. Und wo die Triebe auch jedes Jahr wieder neu wachsen und wenn man ein Weinbauer ist, der was auf seinen Weinberg legt, dann schneidet man auch entsprechend passend, ich hätte keine Ahnung wie, weil man weiß, es hilft, dafür zu sorgen. Und genau das wird beschrieben. Und die Rebe, ja, wer ist die Rebe? Aus dem Gleichnis wird es relativ schnell klar, das bist du, das bin ich, das sind wir Menschen. Und dann schluckt man vielleicht erstmal so ein bisschen und denkt sich, wow, da gibt es ja die Reben, die dran hängen bleiben dürfen und die Reben, die nicht mehr dran hängen. Schluck. Also an der Stelle, ich komme später noch ein bisschen dazu. Nichtsdestotrotz, Zweck der Rebe ist auf jeden Fall, dass zum Schluss Frucht dran hängt. Die hängt nicht am Weinstock direkt. Da kommt erst dieser lange, dünne Trieb, der sich vielleicht auch noch kräftig verästelt und dann hängen so schöne, füllige Traubendinger dran. Ich habe euch da auch ein Bild von mitgebracht, irgendwo in dieser Präsentation, wenn es Gabi findet, vielen Dank. Genau, wo das so schön zu sehen ist, wie dieser Weinstock in voller Pracht, na eigentlich hat der Weinstock immer noch keine Pracht, es ist ein vergnottes, holziges Ding. Die Pracht sind eigentlich eher die Blätter und dann die Früchte, die dranhängen, die rauskommen. Aber die, man merkt, die Reben sind absolut abhängig und sollen auch Frucht bringen. Wenn das nicht passiert, kommen sie weg. Was heißt das für unser Leben, für Gott, dich und mich? Ich habe an der Stelle erst mal gedacht, ich muss vielleicht doch noch vorher klären, was Frucht ist. Weil bei Frucht, ich weiß nicht, was dir in den Kopf kommt, außer so schöne Weintrauben. Ja? Oder ein paar schöne Äpfel oder Ähnliches. Was ist Frucht in unserem Leben und was meint Gott an der Stelle mit Frucht? Also ist Frucht, dass ich stinkreich bin, genug Geld habe, dass ich einen tollen Job habe, dass ich eine schöne Familie habe, dass ich gesund bin, ist das Frucht? Könnte man ja als Frucht sehen. Aber dann muss ich sagen, dazu brauche ich keine Verbindung zu Jesus. Also manche Menschen sind top gesund, top fit, stinkreich und ihnen ist Jesus ganz egal. Also diese Art Frucht, die kann ich in dieser Welt und im Leben auch ohne Jesus erreichen. Ja, aber auch mit Jesus, bitte. Nicht gleich dagegen stellen. Aber das ist, glaube ich, nicht die Art Frucht, die Jesus hier meint. Wenn ich dann in der Bibel ein bisschen suche, dann finde ich so Stellen wie Galater 5, Vers 22, nicht exklusiv, es gibt auch noch ein paar andere Stellen, wo es um Frucht geht. Ich lese euch die mal vor. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das wäre Galater 5, Vers 22. Und ich denke, das zeigt schon ein bisschen, es geht nicht erstmal um materielle Früchte. Und es geht trotzdem um Dinge, die es in der Welt auch gibt und auch ohne Jesus. Hey, wenn du ein liebevoller Mensch ohne Jesus bist, herzlichen Glückwunsch! Ja, freut mich total. Wenn du ein geduldiger Mensch bist, geht das auch ohne Jesus. Aber ich glaube, Jesus ist der und Gott ist der, der uns immer wieder ein Übermaß an diesen Dingen gibt. Leider manchmal nicht so viel, wie ich gerade bräuchte. Dann ist meine Geduld doch zu Ende und ich bringe nicht so gute Früchte vorher oder meine Selbstbeherrschung oder Ähnliches. Aber ich glaube, es ist eine Dimension, die wir immer wieder entdecken, wie Gott uns da gibt, dass es nicht nur für mich und die, die mir lieb sind, reicht, sondern auch noch darüber hinaus. Jesus hat ja uns den Auftrag gegeben, liebt nicht nur eure Freunde, sondern liebt auch noch eure Feinde. Und ich glaube, da sind wir an dem Punkt, dazu brauchen wir diese Art Frucht. Oder das ist eine Frucht, die aus uns wachsen kann, wenn wir an Jesus dran sind. Also so viel vielleicht zum Thema Frucht erstmal, damit wir dieses Wort so ein bisschen haben. Es geht also nicht unbedingt um das Weltliche und das, was uns sofort vor Augen ist, sondern um das, was in uns und durch uns entstehen kann, ja auch in der geistlichen Dimension und dann natürlich auch noch diese Frucht, bei Jesus sein zu können in alle Ewigkeit. Das habe ich am Anfang angedeutet. Wer weiß, vielleicht heute noch, vielleicht aber auch erst in weiter Ferne aus unserer menschlichen Sicht wohlgemerkt. Das ist mein Frucht. So, jetzt ist die spannende Frage, ihr merkt schon, zum Schluss hängt es dran, wenn ich sage, ich bin eine Rebe, Jesus ist der Weinstock, wie sehe ich mein Verhältnis mit Jesus? Wie will ich Rebe sein? Will ich an Jesus bleiben? Also ein Wort, das es uns in diesem Text immer wieder begegnen wird, ist dieses Wort bleiben in, bleiben an. Also das taucht in den Versen immer wieder auf und ist der Schlüssel. Will ich dranbleiben? Welche Bedeutung hat Jesus in meinem Leben? Ist er nur der Notnagel, das Eis, das ab und zu mal trägt und wenn ich gar nicht anders weiß und hier außenrum brennt alles, stelle ich mich mal schnell drauf und dann wird er schon helfen und dann weiß ich, dass er auch hält, so dieser Notnagel, an den ich mich hänge? Oder ist er der, wo ich sage, okay, ich bleibe da, wo ich bin. Ich halte mich wirklich immer dran fest. Ja, es wäre gerade da strüben und da wäre es auch ganz schön, aber ich bleibe an ihm dran, weil ich weiß, es ist auf Dauer gut für mich und es hält. Also das ist die spannende Frage, die schon dieser zweite Vers mir, finde ich, so stellt und fragt. Bei der Rebe fühlt sich das total komisch an. Also ich habe hier einen wunderbaren Busch, ich darf ihn nur nicht so berühren, hat man mir gesagt. Da ist jedem klar, wenn ich da einen Ast wegschneide und wegnehme, dann kann ich den zwar wieder hintapen, aber so richtig gut funktionieren tut das nicht. Also da denkt man sich, klar, eine Rebe ist entweder dran oder die ist nicht dran. Aber die kann ich immer hinweg. Geht nicht. Im Glauben weiß ich nicht, ob wir uns da immer so sicher sind oder manchmal schon lieber so ein bisschen wählen und sagen, naja, wir können ja wieder hin und ich sollte mal wieder hin und sowas in die Richtung. Also von daher, lasst allein dieses Bild mal auf euch wirken. Wie willst du selber sein? Wie willst du selber sein? Der, wo ganz klar ist, ich bin auf jeden Fall dran. Weil, wenn wir jetzt weiterlesen, merkt man, was für einen Unterschied das macht. Und dann sind wir nämlich bei der Langstrecke. Erstmal Vers 3, der ist so schnell mal reingefügt, sage ich mal. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Also ich finde, das ist so ein bisschen der Vers, der sagt, hey, du brauchst keine Angst haben, abgeschnitten zu werden. Also Gott reinigt ja vorher und schneidet das weg, was nicht passt. Aber du bist schon rein. Du brauchst gar keine Angst haben, dass dich Gott wegschneidet. Also wenn ihr vorher gezittert habt, sagt Vers 3, wenn du weißt, du bist an Jesus, dann mach dir da mal den Kopf drüber. Punkt. Mehr sage ich da ganz nicht zu. Und dann, Vers 4 ist aber schon wieder eher dieses Mahnende, dieses vor Augen Malende, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Und jetzt kommt das Spannende. Und ich finde das, was genau den Unterschied zwischen Kurz- und Langstrecke macht. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber das ist der Vers, wo ich so ein bisschen da sitze und mir denke, also am Ende wird zwar Vers 2 schon ein bisschen beurteilt, wer weggeschnitten wird, ob er Frucht bringt, aber es liegt nicht an mir, ob ich Frucht bringe. Es liegt dran, dass ich verbunden bin, ob ich Frucht bringe. Der Rest liegt nicht an mir. Da fließt dann was durch mich, das die Frucht macht. Es kommt aber vom Weinstock. Und ganz oft haben wir, glaube ich, das Gefühl, ich muss Frucht bringen. Ich muss es machen. Ich muss es produzieren. Und wenn man jetzt ein leeres Rohr nimmt und es schüttelt, dann kommt da kein Wasser raus. Da kann man drücken, wie man will. Und wenn man eine Rebe einfach so nimmt, ich weiß, wenn man Zweige zur richtigen Zeit abschneidet, ist noch gerade so viel Saft drin, dass sie noch schön aufblühen. Und dann fällt das ganze Puzzle in sich zusammen. Und ich glaube, so leben wir oft genug Christsein aus. Wir sind vielleicht so ein Barbara-Zweig, den man zur richtigen Zeit gefühlt abgeschnitten hat und dann meinen wir selber jetzt schöne Früchte bringen zu müssen. Aber es reicht gerade noch zum Blühen und dann verwelkt. Wenn wir aber dranbleiben, dann kommt erst das Blühen und dann die Frucht. Und es liegt nicht am Zweig, sondern es liegt daran, dass der Zweig sich benutzen lässt, gebraucht wird von Jesus, von Gott. Das, was durchfließen kann. Ja? Also das möchte ich euch wirklich vor allem heute mitgeben. Wir sind das Gefäß, durch den der Lebenskraft von Gott in Frucht fließt. Wie Frucht dann genau aussieht, bleibt so ein bisschen. Ich habe euch einen Indiz mit Galater 5 gegeben, aber das kann noch viel mehr sein. Das kann auch sein, dass durch euer Leben Menschen ins Nachdenken kommen über ihr Leben und sie nahe zu Gott hinbringen. Dann ist das auch Frucht. Und vielleicht war dir nicht freundlich dabei, aber es ist trotzdem passiert. Genial, oder? Also von daher, wir sind so wie ein Stück Rohr, durch das der Lebenssaft vom Weinstock fließt und eine Frucht bildet. Vers 5 ist dann schon wieder ein bisschen härter. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt, ist euch übrigens aufgefallen, wie oft dieses in mir bleiben da drin vorkommt, und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Also sehr ähnlich zu Vers 4, bringt es nochmal klar auf den Punkt. Ohne mich, sorry. Ihr könnt es versuchen, ihr kriegt vielleicht ein bisschen was hin, aber es wird nicht halb so gut, wie wenn wir es zusammen machen. Punkt, Ausschluss, fertig. Ich hatte euch ja vorgewarnt, es steckt eine schlichte, sehr einfache Wahrheit da drin, die uns nicht immer schmeckt. Und was nicht drinnen steckt, ist, hätten wir immer gerne, die Musterlösung. Wie kann ich jetzt wirklich an Jesus dranbleiben, in ihm bleiben? Wie klappt das? Wie geht das in meinem Leben, dass ich dass es auf keinen Fall falsch laufen kann? Sorry, dazu liefert uns der Text keine Lösung. Da steht nicht, dass man Theologe werden muss. Da steht auch nicht, dass man 15,5 Minuten Bibel lesen muss und 23, dreiviertel Minuten beten pro Tag oder irgendwie sowas. Nein, steht nicht da. Es steht nur da, ich muss an Jesus dranbleiben. Die Verbindung ist essentiell und notwendig. Und die schwierige, spannende Aufgabe ist, wie ist es für dich gerade dran, diese Verbindung zu halten? Weil ich glaube, jeder von uns kann die Frage unterschiedlich beantworten. Es gibt natürlich Dinge, die generell gut sind. Beten, reden, Beziehungspflege mit Gott, sicher. Aber wenn ich jetzt sage, du musst es genau so machen, dann sagst du dir, aber so kriege ich keinen Zugang zu Gott. Und andersrum würde ich sagen, ja, so wie du das magst, das ist für mich nur abgesessene Zeit oder da komme ich überhaupt nicht in Ruhe. Und ich glaube, darum muss jeder sich auf die Suche begeben, wie ist mein Weg, dass ich dranbleibe an Gott, dass ich mich täglich, vielleicht minütlich daran erinnere, dranbleiben zu wollen. Und natürlich gehört eine Entscheidung dazu, zu sagen, ich will da auch wirklich dranbleiben. Mir ist es wichtig, da investiere ich Kraft und Zeit. Und ja, ich habe es ja vorhin gesagt, wenn ich hier stehen will, dann entscheide ich mich immer gleichzeitig nicht da, nicht da und nicht da zu stehen. Und in unserer Gesellschaft heute, wo jeder schreit, komm hier, hier ist es ganz toll und das musst du machen und das brauchst du in deinem Leben, da ist es manchmal ganz schön schwierig zu sagen, ich habe aber das Wichtigste schon gefunden. Und wenn das Wichtigste nicht mit dem anderen zusammenpasst, dann lasse ich es lieber weg. Also es ist die harte Entscheidung, in der wir in unserer Multi-Optionsgesellschaft stehen, sage ich mal. Wo wir uns täglich wieder entscheiden müssen, ich brauche nicht alles, aber ich brauche das Wichtigste, damit ich weiß, wo meine Verbindung zu dem, was mich trägt, ist und zu dem, was mein Leben prägen soll, will, hoffentlich tut. Und dann liegt eine gigantische Verheißung drin, eigentlich sogar zwei, die jetzt mit den letzten beiden Versen kommen und dann habt ihr es geschafft für heute. Aber da steckt so viel drin, ich könnte jetzt noch Stunden weiter predigen. Mach mich nicht. Wobei, ja, lassen wir das. Also Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. An anderer Stelle, Matthäus, bittet und euch wird gegeben. So steht es in der Bergpredigt. Ich finde, das ist so eine gigantische Verheißung, aber auch schnell die Gefahr, Gott zum Wunschautomat zu machen. Ich musste doch nur bitten. Es ist schon diese Bedingung, wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch sind. Und trotzdem ist eine gigantische Verheißung, die wir, glaube ich, viel zu oft übersehen. Gebet ist der Schlüssel, nicht nur um Beziehung zu Gott zu pflegen, sondern oft auch der Schlüssel, um alles vor Gott hinzulegen, wo mich bewegt, belastet, freut, betet. Also wir stecken ja mittendrin, Elli hat ganz kurz erzählt, es war am Freitag wieder so ein Training, wo Richtung Live on Stage geht. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir tun können, wenn wir überlegen, Menschen in Berührung mit Jesus zu bringen, ist, für sie zu beten. Ganz bewusst, nicht nur einmal, sondern immer wieder, öfter. Und dann tut Gott was. Dann sind wir bei dem Punkt, dann bin ich vielleicht nicht mal der, der irgendeinen Auslöser gibt. Dann ist es Gott, der durch mich oder durch eine andere Rebe bei diesen Menschen Frucht bringt, Frucht entstehen lässt. etwas tut, was mir vielleicht gar nicht möglich ist, weil mein Pulver schon verschossen ist, meine Beziehung zu dem Menschen verbrannt ist, was auch immer. Aber Gott kann ganz unterschiedliche Wege nutzen. Und in diesem Vers liegt eine gigantische Verheißung, aber kein Automatismus. Bitte, sei da vorsichtig, aber eine Verheißung, die wir viel, viel öfter bewegen dürfen. Ich würde schon fast sagen müssen, aber müssen ist ein schwieriges Wort. Sollten, ach, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich in Jesus bleibe, dann ist auch vieles, was Jesus bewegt, in mir und kommt aus meinem Mund raus. Ist aber nur die eine Verheißung. Und Vers 8 finde ich nicht weniger. Da steht dann, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist. Also wir sind es, die Frucht tragen dürfen. Sie kommt zwar nicht aus uns, aber wir tragen sie. Und dadurch, dass ihr und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Das finde ich so ein Privileg. Das soll durch mich und das, wie ich bin. Und leider kenne ich mich ziemlich gut und weiß, dass ich nicht so perfekt bin, wie ich vielleicht manchmal hier scheine. Das soll durch mich und dieses Sein Gott gespiegelt werden, dieser perfekte, heilige Gott, den ich mir kaum vorstellen traue. Der spiegelt sich durch mein Leben wieder. Hey, was für ein Privileg! Wie gigantisch! Andere entdecken die Herrlichkeit Gottes in mir. Also ich finde das fast genauso cool. Nein, ich finde es genauso wie Vers 7. Wahnsinn, oder? Also durch das, wie wir sind, ist die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt sichtbar. Also wenn jemand sagt, durch Jesus, sage ich mal, ja klar. Aber wenn jemand sagt, durch dich, dann zucke ich erstmal und denke mir, ne, leider nicht oft genug. Vielleicht manchmal. Und dann bin ich sehr dankbar. Aber das ist das Ende von diesem Gleichnis. Was für ein Privileg. Leben auf der Langstrecke. Klar gibt es Tage, wo wir unterschiedlich empfinden. Wo wir uns fragen, ah, trägt dieser Gott? Passt das? Will ich wirklich da stehen bleiben? Traue ich mich überhaupt, da stehen zu bleiben? Kommt dann nicht noch mehr Wind auf mich zu? Der Text ermutigt uns, wirklich dran zu bleiben. Das ist das Thema, was sich durch jeden Vers zieht. Dranbleiben an Jesus. Da liegt die Verheißung drin. Und dann macht Gott den Rest. Dranbleiben. Und ich weiß nicht, wie dranbleiben in deiner Situation gerade aussieht. Vielleicht ist es wirklich hart für dich. Vielleicht denkst du dir auch, habe ich mir noch nie gedacht, überhaupt an Jesus dran zu sein. Dann möchte ich dir wirklich Mut machen und sagen, doch, es lohnt sich drüber nachzudenken, worauf baue ich mein Leben? Was ist mein Fundament? Was trägt wirklich? Wo will ich dranbleiben? Und da hat Jesus ganz klar gesagt, ich möchte dein Herr, dein Erlöser sein, das Fundament, auf dem du dein Leben baust. Und das ist keine große Sache, das zu tun, sondern das ist ein kleines Gebet, zu sagen, okay, Jesus, ich wage jetzt mal, ich vertraue mal auf dich und dann bin ich gespannt, was rauskommt. Und für die, die schon länger dabei sind, ist es immer wieder die Entscheidung, zu bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes, bei Jesus zu bleiben. Das heißt, nicht stehen zu bleiben. Wenn man mal die Jünger Jesu anschaut, dann merkt man, bei Jesus bleiben war manchmal sehr anstrengend, weil der ist immer weitergelaufen. Der hat Schritte getan. Also es heißt nicht stehen zu bleiben, es heißt dran zu bleiben an Jesus. Und da bin ich gespannt, was er mit dir tut. Worauf er dich vielleicht heute noch hinweist, durch einen Mitmenschen, durch einen Bibelvers, wo er dich auffüllt, in Erinnerung ruft, wo er dich vielleicht sogar schubst und sagt, ich weiß, du bist an mir dran, aber jetzt ist es trotzdem mal dran, loszugehen. Ich gehe ja mit. Dranbleiben. Das Fruchtbringen ist dann automatisch eine Konsequenz, um die wir uns nicht mal kümmern müssen. Wo wir uns nicht dazu ringen müssen, endlich Frucht zu bringen. Das macht Gott. Unser Job ist es, gut dran zu bleiben und gespannt zu sein, was Gott dann entstehen lässt. Und dann vielleicht noch die Augen offen zu halten, um zu sehen und zu erleben, wie Gott auch durch unser Leben, das wir selber oft eher negativ wahrnehmen und die Schattenseiten kennen, Frucht bringt. Und dann lasst euch überraschen. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich erlebe, wie Gott eben durch mein Leben und durch viele unperfekte Dinge Frucht bringt. Weil ich versuche, und ich weiß nicht, ob ich es immer gut schaffe, aber ich versuche es immer, dran zu bleiben an ihm. Jetzt liegt es an dir. Ich habe mich bisher immer wieder entschieden, dran zu bleiben. Ein Geschenk, ein Privileg und die Ehre dafür gebührt Gott. Und ich wünsche dir, dass du das auch erleben kannst. Ich lasse dir wieder so eine Zeit zum Nachdenken, was du von diesem Gleichnis mitnehmen willst. Ich kann es dir nicht beantworten. Vielleicht auch, was für dich dranbleiben heute und morgen heißt. Denk drüber nach, komm mit Gott ins Gespräch und lass dich überraschen, was er dir ins Herz legt. Gott segne dich.